herzlich willkommen, Philipp Riederle, genannt Fips. Und du bist ja sozusagen Deutschlands erfolgreichster Podcaster und als einziger privater Podcaster noch immer regelmäßig unter den ersten 10 der iTunes-Podcast-Liste. Und das heißt schon was. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass wir auf deiner Internetseite mal waren und auch hier sehr viel Professionalität entdeckt haben. Und sind also voller Ehrfurcht und freuen uns jetzt über deinen Bericht und deine Präsentation. Bitteschön.
Ja, vielen Dank, Gabi. Vielen Dank für deine lobenden Worte. Ich stelle mich noch kurz mal selber vor. Philipp Riederle, genannt Fips. Ich bin 15-jähriger Schüler und habe vor 2 Jahren, also im April 2008, das Podcasten angefangen aus einfach einem simplen Grund heraus, dass ich mich für das iPhone, über das der Podcast ja geht, einfach tierisch interessiert habe und beim Recherchieren im Netz darüber gab es dann noch keine Videos drüber und aus der Lust heraus habe ich das dann einfach gestartet. Ich habe seit dem kleinen Kindesalter habe ich schon gerne Videos am PC bearbeitet und dachte ich mir, das kannst du besser als diese schlecht qualitativen YouTube-Schnipsel, die da schon im Netz verbreitet sind, und habe mich dann an das Podcasten rangetraut. So, ich fange mal ganz von vorne an. Was ist das Podcasten überhaupt? Also das bedeutet eigentlich nicht mehr als das regelmäßige Beziehen von Audio- oder Videodateien aus dem Internet. Das war jetzt einmal ein sehr komplexer Satz. Das heißt, man hat auf seinem Computer ein Programm laufen, genannt Podcatcher, ist in den meisten Fällen iTunes. Es gibt auch einen Podcatcher namens Miro, ist aber weniger weit verbreitet. Auf jeden Fall, dieser Podcatcher auf dem Computer bekommt einen sogenannten RSS-Feed. Es ist einfach eine maschinenlesbare Webseite, auf die werde ich später nochmal eingehen. Und dieser Podcatcher überprüft alle paar Minuten, alle paar Stunden oder täglich, wie man den einstellt, diesen RSS-Feed, diese maschinenlesbare Webseite, ob neue Ausgaben dieses Podcasts verfügbar sind. Und so wird dann automatisch vom Computer eine neue Ausgabe des Podcasts auf den Rechner heruntergeladen, sobald diese verfügbar ist. Das heißt, es ist eigentlich nichts anderes als ein Abonnement. Deshalb nennt man das auch, wenn man einen Podcast regelmäßig bezieht. Ich abonniere den Podcast. Man kann auf diesen ganzen Podcatchern auch auf Abonnieren drücken und dann abonniert man den Podcast. Wie sieht es jetzt aus? Wer steckt dahinter? Wer generiert diese maschinenlesbaren Websites? Wer schaut sich das im Endeffekt an? Wie wird man als Podcaster bekannt? Und so weiter und so fort. Das waren Fragen, die muss man sich, bevor man selber in das Podcasting einsteigt, natürlich stellen. Und ich habe mir da einfach mal vorneweg gar keine großen Gedanken gemacht. Ich war damals noch ein bisschen jünger und habe es einfach mal so angegangen. Ich habe mich im iTunes Store, das ist das verbundene Podcast-Verzeichnis von iTunes, dem Podcatcher. Also iTunes ist das Programm auf dem Computer, das die Ausgaben von selbst herunterlädt. Dazu ist aber in iTunes noch ein Dienst integriert, in dem sich Podcaster mit ihren Feed-Adressen, also mit den Adressen der maschinenlesbaren Websites, anmelden können. Und dann gibt es eben bei iTunes solche Dinge, wie dass die Podcasts in verschiedene Kategorien eingeteilt sind, dass es von den verschiedenen Kategorien Chartlisten gibt und so weiter und so fort. Und über so ein Podcast-Verzeichnis ist auch mein Podcast-Projekt bekannt geworden. Und über so ein Podcast-Verzeichnis werden auch die meisten Podcasts bekannt, weil dort eben die Benutzer des Podcasts, die Interessenten, reinschauen und schauen, was gibt es jetzt für Podcasts fürs iPhone. Dann geben die den Suchbegriff iPhone ein und dann wird eben mein Podcast angezeigt. Das funktioniert nicht nur bei iPhone, das funktioniert bei allem. Da gibt es außerdem Kategorien wie Technologie, Lifestyle, Karriere und so weiter und so fort. Und da sagen die Podcaster, ich will in diese Kategorie, und dann können die Interessenten auf die Kategorie klicken im iTunes Store und da sehen sie dann die ganzen Podcasts, die in dieser Kategorie verfügbar sind. Durch so ein Online-Verzeichnis wird dann eben ein Podcast promotet und überhaupt an die Leute gebracht. So, jetzt sind wir soweit, dass wir unseren Podcast im iTunes Store drin haben. Er ist promotet durch das Verzeichnis, aber wie komme ich eigentlich dazu, so einen Podcast in technischer Hinsicht zu machen? Also ich bin schon drauf eingegangen, man braucht einen RSS-Feed, einen maschinenlesbaren Feed. Den kann man sich, wenn man sehr technisch versiert ist, selber zusammenbasteln. Es gibt noch eine andere Möglichkeit der Content-Management-Systeme. Das sind einfach Systeme, die man sich auf seinem Webserver installiert und darüber dann über Eingabemasken sich dann den RSS-Feed so zusammenklöppeln kann. Und es gibt eben den Weg für die ganz unerfahrenen Podcaster, die melden sich einfach bei Services wie BlipTV oder Podhost.de an, zahlen dort monatlich einen Betrag, der darauf basiert, entweder wie viele Zuschauer man hat oder wie viele Ausgaben man pro Monat hochladen will. Das kommt auf den Anbieter dieses Services an. Und dann kann man dort eigentlich direkt loslegen. Man kann dort zu diesem Podhoster oder wenn man sich das selbst hostet, wenn man selber da mehr Erfahrung hat, kann man sich das auf den eigenen Server legen und dann können die, dann hat man den RSS-Feed sich generiert. Der RSS-Feed wurde ja durch das Content-Management-System generiert und im RSS-Feed, in dieser maschinenlesbaren Webseite, stehen Informationen drin, wie der Titel des Podcasts, wie Beschreibung dazu, die Länge und natürlich ganz wichtig der Link, wo die Video- oder die Audiodatei im Internet gespeichert ist. Da muss man sich, also wenn man sich das selbst hostet mit dem eigenen Content-Management-System, alles selber drum kümmern, um irgendwie Länge und Größe und Download-Link. Wenn man das in so einem Komplettpaket kauft, lädt man einfach die Datei hoch und man hat quasi das wunschlos glücklich Paket und man muss selbst nur noch Titel und Beschreibungstext eingeben. Was macht iTunes mit diesen Informationen, die es aus dem maschinenlesbaren Feed herausnimmt? iTunes wandelt diese maschinenlesbaren kryptischen Informationen wieder in human lesbares User Interface um und man sieht dann einfach hier in seinem iTunes Programm hier den Titel und hier die Länge und hier die Beschreibung und das alles kommt über eine humane Eingabe, über den RSS-Feed, dann wieder umgewandelt in den Podcatcher rein. Ja, jetzt wissen wir mal so in den groben Zügen und wir haben auch ein paar Buzzwords gefallen, nach denen man, wenn man sich da näher dafür interessiert, gut googeln kann. Jetzt geht's mal weiter. Ich habe jetzt gezeigt, wie bringt man den Inhalt überhaupt zum Benutzer rüber? Wie funktioniert das mit den Feeds? Wie funktioniert das in grober Hinsichtsweise? Jetzt will ich mal kurz drauf eingehen, was für Content wird da eigentlich verbreitet? Ist es Video-Content? Ist es Audio-Content? Was für Content ist da momentan so geläufig und für was wird dieser Content genutzt? Und dann will ich später nochmal kurz drauf eingehen, wenn man selbst einen Podcast starten will, Was wählt man? Wählt man einen Videopodcast? Wählt man einen Audiopodcast? Und was will man damit erreichen? Und wie produziert man das Ganze? Auf jeden Fall, ich will jetzt mal kurz eingehen, was gibt's für Podcasts? Was gibt's für Richtungen auf dem Markt? Also, wie erwähnt, gibt es die Audiopodcasts und Videopodcasts. Und die unterscheiden sich bei den Podcast-Experten, bei den Internet-Marketing-Experten in total verschiedene Kategorien. Also, er ist komplett was anderes. Audiopodcasts und Videopodcasts, denn der große Unterschied ist, bei Audiopodcasts muss man nicht aktiv dabei sein. Man kann währenddessen Auto fahren, man kann währenddessen Sport treiben, man kann das auf dem Weg zur Arbeit anhören, man kann es zum Einschlafen anhören. Es ist einfach so eine Nebenberieselung, der man einfach zuhören kann. Das ist natürlich ein Vorteil oder kann natürlich auch ein Nachteil sein. Das kommt darauf an, was man damit machen will. Und bei Videopodcasts ist das Ganze natürlich umgedreht. Beim Video muss man immer dabei sein. Man kann nicht nebenher was anderes machen, sporteln oder was. Man muss wirklich immer direkt auf den Bildschirm schauen. Man muss zusehen, man muss auf das Bild gucken und man hat zusätzlich noch den Ton. Also diese Videopodcasts beanspruchen den Zuschauer in einer ganz anderen Art und Weise, als die Audiopodcasts tun. Das heißt natürlich jetzt fürs Marketing, das heißt, wenn man da drin Werbung machen will, das heißt, wenn man diese Podcasts als einziges Marketingrohr für seine Firma verwenden will, da muss man sich dann überlegen, was will man wählen? Will man einen Podcast starten, den die Leute sich unterwegs anhören, denen man ein bisschen was erzählt, wie ist das so und überhaupt und was gibt's auf dem Markt und ja, unser Produkt ist ja sowieso das Tollste und beschreibt es dann mit Worten und dann können sich die Leute unterwegs anhören oder will man das als Videopodcast, indem man die Leute jetzt sich eben vor den Computer sitzen lässt und dann starr auf dieses Bild gucken lässt. Was will man? Wenn man das jetzt so hört, dann sagt man natürlich, ich will jetzt hier den Videopodcast, denn dann sind die User immer voll dabei. So läuft es aber nicht, denn die Leute haben ja keine Verpflichtung, sich das Material anzuschauen. Deshalb muss man natürlich sich überlegen, die Audio-Podcasts, welches Format eignet sich, also welches Format, welchen Inhalt will ich rüberbringen? Ist der Inhalt eher kurzweilig oder eher langatmig? Gehe ich da mehr in die Tiefe? Und man muss sich überlegen, rentiert sich das überhaupt, wenn man einen Videopodcast machen will? Habe ich überhaupt was zu zeigen, was die Leute wirklich optisch sehen müssen? Denn so Videopodcasts sind meiner Erfahrung nach maximal 10, 20 Minuten, kann man die angucken, aber dann schwindet auch schon das Interesse, wenn da kein atemberaubendes Thema dabei ist. Denn es ist halt einfach nur, man muss sich darauf konzentrieren und kann nichts anderes währenddessen machen. Audio-Podcasts laufen wie ein Radio nebenher und man kann zuhören, wenn es einen interessiert, und wenn es einen nicht interessiert, läuft man halt beim Joggen mal ein Stück schneller. Das ist so der grobe Unterschied. Wenn man jetzt selbst sich einen Podcast starten will, dann habe ich gerade erwähnt, muss man sich überlegen, welches Format habe ich. Will ich den Leuten was erzählen? Will ich mit denen beispielsweise eine Interviewreihe machen? Oder will ich hier wirklich knallhart Produktinfos durchliefern? Will ich hier eine Show zeigen, die knallhart durchgeplant ist, die knackig ist und viel Inhalt auf wenig Zeit rüberbringt? Dafür ist dann Videopodcast gut. Wenn ich wirklich was Längeres, also wie gerade gesagt, Interviewreihen, langatmige Diskussionen, genauer, also mehr ins Detail gehen zu bestimmten Themen, da ist natürlich der Audio-Podcast ideal. Warum, habe ich ja gerade vorhin schon erwähnt. Wenn man jetzt soweit ist, man weiß, man will einen Podcast machen, man weiß, man will Audio machen, man will Video machen und man hat sich in die Technik der RSS-Feeds und der Verbreitung der Podcasts mal ein bisschen eingelesen. Das geht recht schnell, es ist kein sehr komplexes Thema, aber wenn man es mal verstanden hat, dann ist es einfach. Und diese All-in-One, diese komplett Wunschlos-Glücklich-Pakete machen den Einstieg ins Podcasten dann doch sehr leicht. Also, man ist jetzt also quasi davor, den Podcast zu starten. Man hat seinen Feed, man hat die Entscheidung, ich habe hier Audio- oder Videopodcast, aber man hat ja immer noch keine Ausgaben. So, dann geht es natürlich dran, die Ausgaben zu produzieren. Das ist natürlich komplett unterschiedliches Equipment für Audio und Video, deshalb gehe ich erstmal auf Audio ein und gehe dann auf Video weiter. Audio-Equipment, was braucht man? Also das Wichtigste ist einfach ein Mikrofon. Das Zweitwichtigste ist vielleicht noch ein Kopfhörer, aber das Wichtigste ist ein Mikrofon und ein Aufnahmegerät, um sich seine Aufnahmen aufzuzeichnen und dann später ins Netz zu stellen. Beim Mikrofon ist es natürlich wichtig, dass es eine gute Qualität hat und dass keine Tonstörer drin sind. Das ist nämlich das Allergrausamste bei einem Podcast, wenn man sich einen Podcast aufnimmt und der hat Tonstörer. Das muss nur, die Stimme ist verzerrt, es gibt Knacken. Dann, der Mensch ist nämlich so drauf programmiert, dass er über die Ohren, über die Akustik Warnungen aus der Natur aufnimmt. Wenn da irgendwie komische Geräusche sind, fühlt sich der Mensch gleich angegriffen und gewarnt. Wenn ich jetzt hier einen Podcast mit Audioproblemen oder Tonproblemen habe, dann bin ich natürlich gleich weg vom Fenster, denn das hört sich natürlich keiner an, wo, wenn sich jemand die ganze Zeit durch den Podcast, wie die Menschen halt sind, angegriffen fühlt. Ja, also man fühlt sich nicht direkt angegriffen, aber man weiß schon, was ich meine jetzt. Deshalb ganz wichtig, gute Audioqualität. Beim Mikrofon, da steht man dann von der Wahl, was für ein Mikrofon würde ich nehmen. Nehme ich jetzt das eingebaute Mikrofon in meinem Laptop? Nehme ich ein externes Mikrofon? Und da steht man dann vor der Wahl, nimmt man so ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon? Das sind die Dinger, die man bei den Radios findet. Oder nimmt man ein Richtmikrofon? Nimmt man keine Ansteckmikros? Das kommt eben ganz darauf an, welcher Typ man selbst ist. Wenn man keine Angst hat vorm Reden und sich gern mal vor ein Riesenmikrofon hinsetzen kann, dann nimmt man sich natürlich ein Großmembranmikrofon. Diese Dinger sind nicht sehr teuer, sind im Bereich, also ab 50 Euro bekommt man ein ordentliches Kondensatormikrofon, aber die gehen natürlich ins Unlimitierte nach oben. Und für so ein Großmembran-Kondensatormikrofon braucht man dazu noch ein Mischpult, das die Phantomspannung liefert. Das ist alles sehr technisch. Da gibt's von der Firma Behringer ein sehr gutes Komplettset, was Podcast-Anfängern den Einstieg ins Audio-Podcasting sehr erleichtert. Das nennt sich das Podcast-Studio Audio. Da ist dabei eine Soundkarte, die man an den Computer ansteckt. Dann ist dabei ein Mischpult und ein Mikrofon. Und die Verkabelung sieht dann einfach ganz einfach aus. Man schließt das Mikrofon an das Mischpult an die Soundkarte und die Soundkarte an den Rechner. Und dann kann man eigentlich quasi loslegen und hat bei diesem Komplettset, auch eine richtig gute Qualität. Ich hatte das selber schon im Test hier. Also, wir fassen zusammen, für einen Audio-Podcast braucht man eigentlich nur ein Mikrofon, aber die gute Tonqualität ist natürlich essentiell. Jetzt steht man vor der Frage, man hat sich seinen Audio-Podcast aufgenommen, soll ich das Teil schneiden, soll ich das einfach roh ins Netz stellen oder wie soll ich das machen? Weil, wie wollen das die Nutzer haben? Und mein Tipp am Anfang, wenn man selber mal so startet und unerfahren ist im Podcasting, niemals das Zeug anhören, was man aufgenommen hat. Sonst bringt ihr keine einzige Ausgabe ins Netz. Man ist so, man zweifelt an sich selber, man ist unzufrieden mit sich. Aber die ganze Routine im Podcasting, die Souveränität im Podcasting, die kommt mit der Übung. Und deshalb am Anfang mal nicht zu ernst nehmen, was man selber aufnimmt, seine Fehler nicht zu ernst nehmen, wenn es sich um eine private Produktion handelt. Das ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte, wenn es hier um einen gewerblichen Podcast geht, wo eine Firma sich selbst bewerben will, da muss es von Anfang an perfekt sein. Wenn man selbst privat aus sich rauskommt und einen Podcast starten will, dann soll man einfach loslegen und einfach nicht seine Aufnahmen anhören, einfach ins Netz stellen und denken, ja, der Podcast war gut, vielleicht interessiert es ein paar und dann mal glücklich auf die Download-Zahlen schauen. Ja, dann schwenken wir mal, nein, wie ich wollte noch erwähnen, soll man einen Podcast schneiden? Das ist natürlich genau die Diskussion, genau dieselbe Diskussion, mache ich Audio- oder Videopodcasts und da kommt es einfach drauf an, wen will ich mit dem Podcast erreichen? Soll es so ein Podcast sein, wo man den Hörer mit zu sich an den Küchentisch holen will, wo man zusammen mit drei Freunden diskutiert und das dann aufnimmt und quasi den Hörer an den Küchentisch mit herholen will? Oder will man wirklich einen sehr seriösen Podcast haben, wo es nur darum geht, Informationen zu vermitteln? Oder will man Interviews machen? Also mein Tipp und meine Empfehlung ist, wenn man hier so einen Stammtisch-Podcast macht, Mikrofon in die Mitte stellt und sich drei Leute zusammensetzen, dann ist Schneiden natürlich ein absolutes Tabu, weil da ist die ganze Stammtisch-Atmosphäre weg. Da kann es dann auch mal passieren, dass einer mal ein Misch daher schwätzt. Aber grundsätzlich bei so einem Stammtisch-Podcast, da kann man einfach das Mikrofon laufen lassen. Natürlich, wenn es bei einem das Handy klingelt oder was, dann schneidet man das schon raus. Aber dass man dann so zimperlich ist, wie jetzt bei einem Podcast mit einem ganz speziellen Thema, dass man da beispielsweise dass man diese Earth rausschneidet. Das kann manchmal bei Podcasts, die viel Wissen vermitteln wollen, und wenn man dann halt wirklich einen Sprecher hat, der es mit diesen Earth ganz besonders schlimm hat, dann muss man das gezwungenermaßen rausschneiden. Aber es kommt, wie gehabt, auch bei diesem Thema schneiden, ja oder nein, kommt es wieder darauf an, welche Zuschauer will ich erreichen, mit welchem Format will ich sie erreichen und was stelle ich selbst mit dem Podcast dar. So, wie sieht das Ganze bei Video aus? Da braucht man equipmenttechnisch doch ein bisschen mehr. Da braucht man mal die Grundausrüstung, wie man sie beim Audio auch braucht, weil Video besteht ja aus Audio und Video. Und man braucht zusätzlich noch eine Kamera. Es kann jetzt sein, dass man das ganz simpel macht, dass man sich hier mit seiner Kamera, die integriert in seinem Laptop ist, einfach mal die ersten Videos aufnimmt und nicht in die Kamera reingrinst und das dann hochlädt. Man kann aber da auch gleich kommerzieller oder professioneller, will ich jetzt mal sagen, starten, indem man mit einer richtigen Kamera, mit einem Camcorder aufnimmt. Davon gibt es ja auch unterschiedliche Preisklassen. Wenn man mit so einem Camcorder auf jeden Fall mal aufnimmt und da sich schon so ein nettes kleines Aufnahmestudio zusammengebastelt hat, das kann ja auch einfach nur ein Sofa mit einem netten Ausblick im Hintergrund sein oder es muss einfach eine nette Kulisse sein, wo man sich selbst zeigt oder wenn es ein Podcast quasi um Orte ist. Es kommt ganz drauf an, was man machen will. Es kommt beim Video ganz drauf an, was man machen will, was man equipmenttechnisch braucht. Wenn man einen Podcast machen will, bei dem es um Landschaftsaufnahmen geht, da braucht man ganz anderes Equipment, als wie wenn man sich jetzt hier vor den Rechner setzen will und hier nicht in die Kamera reingrinst und seinen Freunden sagt, hallo Freunde, das ist mein Podcast, mir geht's gut. Ja, da braucht man, das sind zwei unterschiedliche Welten. Und dann gibt's eben noch quasi die Mittelklasse, wo man sich hier in sein Studio setzt, mehr oder weniger professionelles Studio, und dort dann mit einer Kamera, mit Mikrofonen, da empfehle ich meiner Meinung nach die Ansteckmikrofone. Da gibt es ja auch bei den Videopodcastern die lange Diskussion, nehme ich jetzt hier so Headsets, so Bügelkopfmikrofone oder Ansteckmikrofone. Ich persönlich tendiere zu den Ansteck-, zu den Lavalier-Mikrofonen, aber das nur am Rande erwähnt. Also es kommt ganz darauf an, welches Format von Podcast und wo man den Podcast aufnehmen will, welches Art von Equipment man braucht. Aber mein Equipmentaufbau sieht hier folgendermaßen aus. Ich habe hier einen Rechner, an den ist mein HD-Camcorder angeschlossen. Und dann ist an den Rechner noch eben das vorhin erwähnte Audio-Setup mit Mikrofon, Mischpult und Soundkarte angeschlossen. Und so wird es dann im Rechner aufgenommen und im Nachhinein dann geschnitten. Bei Videopodcast meine Empfehlung zu schneiden, ja oder nein, ist meine Empfehlung auf jeden Fall ja, weil wie wir vorher schon gesagt haben, sollen Videopodcasts ja eher kurz und knackig sein, also viel Information auf wenig Zeit, und da ist es natürlich wichtig, dass man quasi jede freie Sekunde nutzt und dann halt quasi mal 10 Sekunden Denkpause dann doch mal sich überlegt rauszuschneiden. Ja, wie oft sollten denn jetzt so Podcasts erscheinen? Wenn man jetzt sich dran gesetzt hat, ich will hier meinen Podcast machen, ich habe hier Ausgaben, ich habe meinen Feed, dann muss es ja irgendwie dann sich auch mal quasi dann mal dann muss man sich einfach damit mal einleben und den Podcast dann regelmäßig machen, denn ein Podcast ohne regelmäßige Erscheinungsdaten ist fast schon ein verlorener Podcast, denn die Zuschauer oder die Zuhörer wollen natürlich wissen, wann gibt's die nächste Ausgabe von ihrem Lieblingspodcast, wann müssen sie wieder ihren MP3-Player an den Rechner dran stecken, dass die neueste Ausgabe übertragen wird, und wann müssen sie ihren Podcatcher wieder aufmachen, dass die neueste Ausgabe heruntergeladen wird. Deshalb ist meine Empfehlung auf jeden Fall beim Podcasting, vor allem wenn es sich um offizielle, um kommerzielle Produkte handelt, die man bewerben will. Wenn es ein kommerzieller Podcast ist, auf jeden Fall ein regelmäßiges Erscheinungsdatum, regelmäßige Erscheinungsperioden haben. Die dürfen sich natürlich im Laufe des Podcasts auch ändern. Aber der Zuschauer sollte am Ende der letzten Episode wissen, wann kann er die nächste herunterladen. Deshalb mein absoluter Tipp, Podcasts sollten regelmäßig erscheinen und die Zuschauer sollten wissen, wann die Podcasts erscheinen. Jetzt noch ganz kurz am Rande erwähnt, kann man mit Podcasts Geld verdienen? Ja, nein. Meine Antwort dazu ist jein, denn es gibt da schon gewisse Möglichkeiten. Wenn man eine gewisse Reichweite beim Podcasting hat, dann gibt es ja von vielen Firmen diese sogenannten Affiliate-Links. Das heißt, man gibt dem Zuschauer eine Internetadresse durch. Wenn man dann über diese Internetadresse bei dem Online-Shop einkauft, auf welchen die Internetadresse weiterleitet, dann bekommt der Podcaster, der darauf verwiesen hat, einen kleinen Prozentsatz des unveränderten Kaufpreises, also quasi Werbung. Das ist quasi wie Werbung und es wird damit wird eben von den Firmen, die diese Affiliate-Links anbieten, nachgewiesen, ja, der Podcaster, der Werbetreibende, der hat die Zuschauer verleitet, auf diesen Link zu klicken, oder der hat hier auf der Homepage auf den Link geklickt, der kommt ganz sicher von denen. Und so sehen dann hier diese Firmen, ja, dieser Mensch, der jetzt gerade hier bei uns eingekauft hat, dem wurde von Podcaster XY, von Werbetreibendem XY, wurde unser Online-Shop empfohlen, dann treiben wir unserem Werbetreibendem XY hier mal 5% des Verkaufspreises gut. So Affiliate-Programme sind recht verbreitet im Internet, nicht nur beim Podcasting, sondern auch auf ganz normalen Webseiten. Und das ist halt eine Möglichkeit, bei Podcasts Geld zu verdienen. Wenn man Corporate Podcast hat und damit seine Firma bewirbt, dann ist es natürlich nochmal einer ganz anderen Richtung, das Geld damit zu verdienen. Damit versucht man ja wirklich, seine Firma zu bewerben, Imagewerbung zu treiben und möglicherweise durch diese kleine Anzahl an Podcasts dort dann aufzufallen und so auf eine billige Art und Weise auf sich als kleine Start-up-Firma aufmerksam zu machen. Eine weitere Möglichkeit, über Podcasts Geld zu verdienen, ist natürlich Werbung schalten. Dazu braucht man eine große Reichweite, große Downloadzahlen, aber die Firmen, die die Werbung platzieren, die Firmen, die Werbung im Fernsehen platzieren, sind da momentan noch sehr skeptisch gegenüber dem Medium Podcasting und deshalb setzt sich, also oder ist momentan diese Werbung in Podcasts in Deutschland noch nicht sehr sonderlich verbreitet. Ja, jetzt haben wir, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, jetzt haben wir in sehr kurzer Zeit, in 20 Minuten, haben wir jetzt hier abgehandelt, wie kommt der Podcast vom Podcaster zum Benutzer. Also wir haben gesagt, über den Maschinen, über diese maschinenlesbare Webseite. Dann haben wir gesagt, was gibt's für Podcasts, also Audio- und Video-Podcasts. Und wenn man selbst einen Podcast macht, wie sollte man sich entscheiden und nach welchen Kriterien sollte man urteilen? Dann haben wir uns angeschaut, welches Equipment braucht ein Podcaster. Und dann haben wir uns angeschaut, eben wie man mit Podcasts Geld verdienen kann und haben noch ein paar kleine Empfehlungen am Rande zu Podcasts genannt. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte Ihnen und euch jetzt einen kleinen Einblick in den Arbeitsablauf eines Podcasts geben, wie Podcasting funktioniert. Und jetzt würde ich einfach mal in den Raum fragen, sind denn Fragen offen? Gibt es irgendwas Spezielles, wozu man mich gerne fragen würde? Also ich antworte jetzt auch gerne auf ganz spezielle Fragen, die in ein ganz spezielles Thema reingehen.
Also erstmal vielen herzlichen Dank, Chris. Das war sehr ausführlich, sehr informativ. Und ich habe ein paar Fragen. Wie schaut es bei dir aus, Alexandra?
Hörst du mich momentan, oder?
Ja, ich höre dich perfekt.
Okay. Also ich bin jetzt erstmal erschlagen von ganz vielen Fachwörtern.
Dann stelle ich mal die erste Frage.
Ja, mach du erstmal.
Genau. Hübs, ich fange mal mit der wichtigsten Frage an. Kennst du jemanden, der durch die Affiliates-Links viel Geld verdient hat? Nicht den Namen, aber nur grundsätzlich. Geht das so? Geht es tatsächlich? Also so Affiliates-Programm gibt es ja auch bei Amazon zum Beispiel, ne? Wenn ich ein besonderes
Smart
und eine kleine Rezession auf meiner Internetseite habe und von der aus dann der Link auf Amazon geht, dann kann ich da ja auch mit was verdienen. Aber gibt es wirklich Menschen, die da ihr Taschengeld enorm aufbessern?
Ja, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil darüber redet ja niemand so gerne, weil wir Internet, wir Website-Betreiber, wir wollen ja immer als ganz arme Schweine dastehen und wir machen das nur aus unserem Hobby. Aber es soll, ich sag das jetzt nicht nur so, weil ich das mir gerade ausgedacht habe, sondern es soll wirklich Leute geben, erfolgreiche Blogger im Internet, die damit wirklich ihren kompletten Lebensunterhalt verdienen. Was ich jetzt vielleicht so verraten kann, durch so Affiliate-Links verdiene ich persönlich jetzt nicht mehr als 100 € monatlich. Es ist jetzt vielleicht, es ist eine kleine Aufwandsentschädigung für das, was man hier treibt. So Podcasting ist ja auch enorm Arbeit. Aber es kommt halt natürlich darauf an, wie viel man dabei verdient. Zeigt man Produkte, die teuer sind? Welche Art von Zuschauer erreicht man? Kann man den Zuschauern verklickern, ja, ihr kauft über den Link und ihr kauft bei Amazon. Und da spielen halt verschiedene Faktoren mit rein. Und es kommt nicht immer nur auf die Reichweite drauf an, sondern eben, wie oft zeigt man Produkte, welche Produkte zeigt man und wie stehen die Nutzer dem gegenüber, über den Link zu kaufen oder dann doch lieber über ihre Webshop des Vertrauens zu kaufen. Bei Podcastern ist es beispielsweise auch ganz verbreitet, wenn sie einfach auf ihre Homepage einen Link setzen, Podcast unterstützen, kauft über beispielsweise fips.com/Amazon, dann könnt ihr ganz normal auf Amazon durch die Gegend surfen, aber ich bekomme einen kleinen unveränderten Prozentsatz. Das machen einige Podcaster. Ich weiß nicht, ob die dadurch reich werden. Ich werde es auf jeden Fall nicht.
Okay. Gut, aber dann gehen wir gleich mal nach vorne, denn egal wie der Erfolg ist, ob er sich jetzt über ein Affiliate-Programm auszeichnet oder vor allen Dingen, und das ist ja das, was wir im wahren Sinne eigentlich wollen, sind ja viele, viele Nutzer unseres Podcasts. Und du hast schon gesagt, dann kommen wir ins iTunes, in das Verzeichnis, das war ja so einer deiner ersten Punkte, die du genannt hast. Jetzt nur ins Verzeichnis zu kommen, wo ja viele, viele drin sind, ist das eine, aber im Grunde genommen wollen wir ja nach oben kommen. Wie kommt man denn nach oben im Verzeichnis?
Ja, das war bei mir eigentlich recht einfach, oder ja, das ist jetzt vielleicht übertrieben zu sagen, recht einfach. Ich war einfach zur rechten Zeit am rechten Ort, denn ich war der erste deutsche Podcast über das iPhone. Und wenn man dann in der iTunes-Suche iPhone eingegeben hat, dann kam mein Podcast ganz alleine. Und so baut man sich natürlich schon seine Fans auf. Wenn man dann erstmal in der Chartliste drin ist, dann haben quasi andere Podcasts zum Thema iPhone keine Chance mehr, denn die Zuschauer sehen, ah, schaut her, der ist schon oben in den Charts, den abonniere ich gleich mit dazu und dann kommt man immer weiter hoch und dann ist es quasi wie so ein Domino-Effekt. Und man kommt quasi, wenn man immer wieder mehr Zuschauer findet, vor allem bei so einem topaktuellen Thema wie dem iPhone, ist es natürlich nur gut. Wenn man jetzt hier selbst den Podcast, es kommt halt wieder, wie vorhin auch schon oft erwähnt, darauf an, welches Format habe ich. Wenn ich jetzt hier mein Lebenstagebuch habe, hier wie zum Beispiel den Podcast Schlaflos in München, und einfach aus seinem Leben erzählen, aus seinem Journalistenleben erzählen, nette Stories aus meinem Leben erzählen, dann kommt es halt einfach darauf an, man startet klein. Man startet mit 100, man startet mit 200, man startet mit 300 Abrufen pro Episode und bei so Nischenthemen, die halt wirklich nicht jeder interessiert, da dauert es dann halt mal wirklich seinen gewissen Zeitraum bis hin zu 2 bis 3 Jahren, bis sich dann halt mal eine feste, vierstellige Hörerzahl zusammengesetzt hat. Wenn man natürlich hier so ein top aktuelles Thema hat wie iPhone oder ein Thema, was die Leute gerade ganz besonders interessiert, dann hat man natürlich hier den Vorteil, es ist im Boom und die Leute interessieren sich und die suchen aktiv danach, aber wer sucht jetzt gerade im iTunes Store nach Tagebuch-Podcast oder sowas in der Richtung? Wenn man jetzt eine Firma ist und seinen Podcast quasi bewirbt, dann kann man das mit Pressemeldungen versuchen. Hier, wir haben einen neuen Podcast und schaut mal rein und da gibt's interessante Informationen. Aber wenn der Podcast dann quasi Müll ist und da hier nur die Werbespots gezeigt werden, die auch schon im Fernsehen laufen, dann hat man damit natürlich auch keine Chance. So Podcasts müssen die Leute wirklich interessieren, damit es die Leute abonnieren. Wenn jetzt eine Firma hier beispielsweise zeigt, Einblick in den Produktionsprozess bringt eines Produkts. Wenn eine Firma Hintergrundinformationen erzählt, die für Leute wie ich und du interessant sind, dann wird so ein Podcast natürlich auch erfolgreich. Es kommt auf jeden Fall auf den Inhalt an und wenn man dann schon so ein kleines Publikum gefunden hat, dann kann es eigentlich auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda, dann steigen die Zahlen, wie schnell sie steigen. Das kommt dann natürlich darauf an, wie brandheiß das Thema des Podcasts ist.
Jetzt angenommen, mein Thema ist ja Verkauf, ist Sales. Würdest du mir jetzt empfehlen, dass ich meinen Podcast eher so nenne, dass ich sage Sales für IT-Computerverkäufer? Oder würdest du sagen Podcast für Verkäufer? Also würdest du es eher sehr breit aufstellen vom Titel her oder sehr spitz? Was würdest du ganz persönlich empfehlen?
Es kommt darauf an, was man damit erreichen will. Es kommt direkt auf den Inhalt an. Wenn man hier wirklich nur Sales für eben IT macht, dann würde ich den Titel natürlich sehr spitz aufstellen, weil die Leute sind dann natürlich enttäuscht, wenn sich jetzt ein Boutique-Angestellter hier in den iTunes Store reinguckt und hier sagt, ah toll, ein Sales-Podcast, dann ist er natürlich sehr enttäuscht, wenn es dann die ganze Zeit um Computer geht. Also meine Empfehlung ist natürlich, dass schon, wenn man so einen bestimmten Themenrahmen hat, dann natürlich auch den Titel und die Beschreibung sehr, sehr eng eingrenzen. Aber viele Podcasts, vor allem die aus privaten Kreisen, sind ja gar nicht so nach Konzept gemacht, dass sie hier wirklich sich auf bestimmte Themen beschränken. Wenn man aber weiß, ich habe nur das Thema Sales in der IT, dann würde ich aber auch einen sehr spitz gewählten Namen nehmen.
Okay. Jetzt hast du vorhin gesagt, niemals anhören, was man selber aufgenommen hat, weil wir Deutschen neigen ja dazu, sehr kritisch zu sein und das immer besser machen wollen und es muss 130% sein und dann geht es erst nach draußen. Du hast natürlich schön differenziert zwischen dem, wenn ich mich im Business präsentiere oder privat präsentiere. Würdest du denn jetzt, sage ich mal, in einer Mischung zwischen Business und Privat sagen, dass sich das lieber erstmal Freunde anhören, die ersten 10 Folgen, und man sich selber eben nicht anhört, damit man so ein Gefühl dafür kriegt, was die anderen meinen? Und oder wie würdest du sagen, geht man denn los, wenn man so in diesen, ja, raus aus dem Privaten, schon rein ins Business, aber auch wiederum nicht so professionell ins Business, dass man ein Autor hat fürs Drehbuch und einen Redner für die perfekte Sprache und. Wie würdest du denn da den Start empfehlen?
Ja, also Richtung Business, auf jeden Fall sollte das Ganze halt mal professioneller rüberkommen, als ich schalte meine Webcam ein und grinse da nicht rein. Ja, aber meine Empfehlung dazu ist, wenn man Business-Podcast startet, sollte man persönlich auf jeden Fall Erfahrung mit dem Podcasten haben. Auch wenn es nur 10 Episoden eines privaten Podcasts sind. Aber man sollte Erfahrung im Podcasten haben und dass man sich bei den ersten 10 Episoden nicht ganz blöd anstellt. Dass man da dann schon so ein bisschen die Routine drin hat. Und deshalb ist meine Empfehlung, man startet am besten mit einem kleinen privaten Projekt oder wie gesagt, man startet direkt mit dem Business-Projekt und zeigt die ersten paar Ausgaben nur Freunden und publiziert dann im Endeffekt für die große Masse halt erst die 11. Ausgabe oder man holt sich Erfahrungen aus dem anderen Projekt, aus dem privaten Projekt und nimmt dann diese aus gesammelten Erfahrungen mit in den Business-Podcast.
Schöner Hinweis, schöne Idee. Du hast vorhin noch gesagt, wenn jetzt professionelles Podcast ist, Business-Podcast ist, dann ist Äs und Ähnliches sicherlich geschickter manchmal herauszuschneiden, wenn es sehr viel ist. Wie weit, also gibt es von dir eine Empfehlung, wo die Menschlichkeit aufhört und es lästig wird oder ist es durchaus auch menschlich, dass man merkt, da ist jemand, der auch sehr emotional spricht und dadurch vielleicht auch die einen oder anderen Füllwörter, also diese Äs mit drin hat?
Also vorneweg, Äs rausschneiden in Videos geht natürlich überhaupt nicht. Mhm. Weil da hat man ja das Bild noch gleichzeitig, wenn auf China die ganze Zeit im Video diese Ruckler drin sind, weil die ganze Zeit geschnitten wird. Das geht natürlich überhaupt nicht. Äs rausschneiden ist natürlich nur im Audio möglich. Was man generell noch sagen kann, Audio-Podcasting ist natürlich viel fehlerverzeihender als Videopodcasting. Das mal generell am Rande erwähnt. Ja, es kommt genauso wie auch schon, Podcast ist ein sehr breites Themenspektrum, ein sehr breites Spektrum an Formaten und da kommt es natürlich wieder drauf an, was für ein Format will man bieten. Und die Frage mit der Menschlichkeit, ja, wie sieht das aus, wenn man die ganze Zeit vor sich hinstottert und fast keinen Satz ohne S rausbringt, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, dem zuzuhören und nach 5 Minuten wird es ätzend, weil eine Minute aus einer halben Minute R und einer halben Minute Inhalt besteht. Und ja, das ein oder andere R ist natürlich, auf jeden Fall, das ein oder andere R ist natürlich verzeihbar, dass man sieht, es spricht ein Mensch dort. Vor allem bei Interview-Podcasts würde ich da nicht so radikal sein. Aber wenn man selbst einen Podcast macht und die ganze Zeit nach Wörtern sucht, sollte man sich auf jeden Fall als erstes mal das Ä abgewöhnen. Das habe ich mir auch abgewöhnt. Das kann man ganz einfach machen, indem man einfach das einfach in normalen Gesprächen sich mal so ein bisschen übt. Und wenn man dann sich selber wieder erwischt, Ä zu sagen, haut man sich quasi in Gedanken selber auf die Finger. Und so kommt man von dem Ä eigentlich ganz gut weg, dass man sich das abgewöhnt und dann einfach eine Redepause macht und sich kurz überlegt, was will ich als nächstes sagen. Denn so eine kurze Redepause klingt meist dann doch intelligenter, als die ganze Zeit mit Äs daher zu stottern. Aber wie gesagt, es kommt, wie oft man Äs rausschneidet oder nicht, kommt natürlich ganz aufs Format an. Bei Business-Podcasts, wo sich die Leute natürlich in ihrer totalen Komfortzone beim Anhören befinden sollen, da sollten dann natürlich auch möglichst wenig Äs drin befinden, weil Äs, die sind einfach, wenn sie zu viele werden, total lästig, aber das Mittelmaß, wie viele Äs pro Minute, wenn ich das mal so formulieren kann, das muss jeder für sich selber finden und dann auch selber damit ein bisschen herumexperimentieren.
Okay, du hattest vorhin noch gesagt, dass Ansteckmikros dein Favoritmikro ist. Warum?
Das ist beim Videopodcasting. Beim Audiopodcasting. Beim Audiopodcasting ist mein Lieblingsmikro, natürlich das Großmembranmikrofon, weil mit diesem Großmembranmikrofon, mit dem Kondensatormikrofon, bringt man einfach wirklich sehr gut, sehr klar und in allen Facetten und in allen Frequenzbereichen seinen Ton rüber. Bei Video, da muss man sich dann halt bewusst sein, man kann jetzt hier nicht so ein riesen Mikrofon sich mit Ständer und so quer ins Bild reinstellen. Man muss irgendwas Kleines Verstecktes haben. Dann gibt es natürlich immer...
Gegenüber Headset-Mikrofon? Also warum das Ansteckmikrofon gegenüber dem Headset-Mikrofon?
Also genau, das ist mein Favorit. Also da muss man sich halt immer überlegen, wenn ich jetzt einen Videopodcast mache, sind da mehrere dabei, schaue ich öfters nach links oder nach rechts oder schaue ich immer nur in eine Richtung oder wie sieht es aus? Denn wenn ich mich beim Videopodcast sehr viel bewege, wenn ich aktiv im Gespräch bin, wenn ich mit mehreren Gesprächspartnern, wenn ich meinen Kopf immer wieder drehe, ist natürlich so ein Headset was ganz anderes klanglich. Es ist nämlich dann direkt am Mund, es bewegt sich mit, wenn man selbst den Blickwinkel ändert und da bekommt man immer dieselben Tonverhältnisse aufgenommen. Beim Ansteckmikrofon, das ist natürlich viel weniger auffällig als so ein Headset-Mikrofon. Das stört den Zuschauer nicht so wie so ein Headset-Mikrofon, weil so ein Headset-Mikrofon entstellt dann doch so das ein oder andere Gesicht. So ein Ansteckmikrofon ist natürlich, macht halt auch einen guten Klang, aber man muss halt, wenn man sich nach rechts dreht, hört das Ansteckmikrofon einen nur noch halb, und wenn man seinen Kopf nach links dreht, ist man nicht mehr so gut zu hören, wie wenn man gerade ausschaut. Da muss man sich halt auch wieder überlegen, welches Format und welchen Inhalt produziere ich.
Okay. Eine deiner Aussagen vorhin war auch beim Video-Podcast, viel Info auf wenig Zeit. Was ist im Video-Podcast deine ideale Länge?
Das kommt drauf an. Also mein absoluter Grundsatz ist natürlich viel Info auf wenig Zeit. Das ist das Allerwichtigste bei meinem Video-Podcast. Denn was langatmig ist, schaut sich niemand an. Da probiert man das dann lieber selber aus oder liest sich kurz einen Testbericht woanders durch. Deshalb sollte man total das Format des Videos ausnutzen. Und während man über die Akustik, über den Ton Informationen vermittelt, am besten auch noch interessante Informationen über das Bild vermitteln. Dafür hat man ja das Video. Und es sollte halt wirklich so ein Videopodcast, wenn man den macht, der wird ja meistens aus dem Hintergrund daraus gemacht, dass man Wissen vermitteln will. Wenn man jetzt eine Drahtrunde sich aufzeichnet, dann ist es ja nicht daran, dass man sich Wissen vermittelt, sondern dass man die Leute unterhält und nebenbei Wissen vermittelt. Und so ein Podcast geht dann halt auch gut mal 2 Stunden, so ein Drahtpodcast. Ist dann aber kein Videopodcast. Beim Videopodcast ist meiner Meinung nach die ideale Länge um die 10 Minuten. Wenn es ausführlichere Themen sind, wenn es die Leute interessiert, wenn man die Leute länger fesseln kann, dann kann das natürlich auch gerne mal 20 Minuten, 30 Minuten werden. Aber halt wirklich auch nur, wenn man sich dann nichts aus den Fingern ziehen muss, sondern so ein Podcast sollte wirklich nur so lang sein, solange man Informationen hat und solange man die Informationen auch schnell abhandeln kann.
Okay. Dann nochmal zur regelmäßigen Ausgabe. Du hast gesagt, es ist sehr wichtig, dass die Podcasts, ob Video oder Audio, regelmäßig sind, dass man am Ende davon auch immer wieder bekannt gibt, wann der nächste kommt. Was sind denn jetzt ideale Abstände von einem Podcast zum anderen? Muss ich jeden Tag, muss ich jede Woche, muss ich einmal im Monat? Macht es Sinn, es 4-mal im Jahr zu tun? Also was würdest du empfehlen?
Das kommt wie bei vielem anderen auch wieder aufs Format an. Wenn ich jetzt hier so ein top-aktuelles Format mache wie ich, dann will ich meinen Leuten, meinen Zuschauern am liebsten so oft wie nur möglich neue Updates geben, will zeigen, was gibt es Neues, was gibt es Interessantes. Aber dann muss man sich überlegen, wenn man so einen Podcast hat, da wo es immer neue Infos gibt, muss man sich überlegen, wie oft schaffe ich das persönlich eigentlich, so einen Podcast aufzunehmen. Das ist natürlich so ein Podcast, da kann ich nachher gerne nochmal drauf eingehen, so ein Podcast ist so unglaublich mit zeitlichem Aufwand verbunden, das glaubt man gar nicht. Dann muss man sich überlegen, will ich jetzt Interviewreihen machen? Will ich dann alle 2 Wochen ein Interview liefern? Man hat natürlich nicht alle 2 Wochen einen Interviewgast parat. Deshalb muss man sich da vielleicht auf einen etwas größeren Abstand einstellen. Oder man sagt, will ich lieber ein Magazin machen? Also einmal im Monat dann halt wirklich einen längeren Audio-Podcast, einen längeren Video-Podcast, in dem dann mehrere Themen hintereinander behandelt werden. Also quasi ein Magazin-Podcast, der genauso gut auch in verschiedene Podcasts aufgeteilt sein könnte, die 4-mal im Monat erscheinen. Verstehst du, wie ich meine? Also ja. Ein Magazin ist quasi mehrere Podcasts in einem zusammen, also mit verschiedenen Themen. Und das erscheint dann halt nicht so häufig. Es kommt ganz drauf an, was man machen will.
Okay, schön. Zeitlicher Aufwand, was meinst du?
Kommt hier darauf an, was man macht. Audio-Podcast ist natürlich aufnehmen, durchhören, hochladen, fertig. Beim Audio-Podcast gibt es nämlich auch keine Probleme beim Schneiden. Beim Schneiden vom Audio-Podcast, da ist Ruhe, da kann ich schneiden. Da nehme ich dann jetzt hier mal das eine oder andere weg. Dann kann ich hier noch den Ausrutscher wegnehmen und dann ist gerade Ruhe im Podcast. Dann mache ich Schnitt, dann kommt hier das oder der Ausrutscher, dann kommt wieder Ruhe, dann kann ich schneiden und der Zuhörer bemerkt es gar nicht, weil es einfach quasi weg ist. Beim Videopodcast, da muss man sich selber viel mehr unter Kontrolle haben und schauen, dass das möglichst schnell, dass man möglichst fehlerfrei das produziert, weil so Schneiden im Video kommt nicht gut, weil das ist natürlich immer noch ein Schnitt dann auch im Video da und das fällt dann natürlich auf. Deshalb ist der zeitliche Aufwand beim Video auch ein ganz anderer, weil dort muss man aufnehmen, dann ist natürlich das Equipment ein ganz anderes und ein ganz anderer Anspruch, was man aufnehmen muss. Man kann sich nicht einfach in der Jogginghose aufs Sofa mit seinem Aufnahmegerät setzen, sondern man muss sich nicht anziehen, man muss das Kamerastativ aufbauen, man muss Weißabgleich machen, man muss die Kamera richtig einstellen, das ganze Equipment aufbauen, dann das Video auf den Computer übertragen, dann am Computer dann vielleicht doch noch ein bisschen herumschnipseln, dann vielleicht ein Opener und ein Closer, also so Intro und Outro so, ein, so hinmachen und dann vielleicht doch noch ein bisschen rumschneiden, dann Adressen oder kleine Hintergrundinformationen oder den Namen des Podcasters unten als Lower Third einblenden und so weiter. So Audio, so Videopodcasts, die sind natürlich mit viel, viel, viel mehr Aufwand verbunden, als es so Audio-Podcasts sind, weil audiotechnisch kann man in der Postproduktion, also im Nachhinein, nicht mehr viel ändern, außer vielleicht einen Klang einspielen oder was rausnehmen, aber bei videotechnisch da gibt es quasi unendliche Möglichkeiten, die natürlich dann auch ausgenutzt werden sollten oder ausgenutzt werden wollen von den Podcastern.
Als letzte Frage von meiner Seite, gibt es denn ein Schneideprogramm für Audio und oder ein Schneideprogramm für Video, das du empfehlen würdest?
Das kommt natürlich darauf an, auf welchem System. Ich selbst bin auf der Mac-Plattform, die sich unglaublich gut fürs Podcasting eignet. Dort verwendet man als Anfänger GarageBand zum Schneiden und Produzieren seiner Audio-Podcasts und wenn es dann anspruchsvoller wird, kann man in Soundtrack Pro oder in Logic umsteigen. Zum Produzieren Videos ähnliches, da gibt's iMovie für die Anfänger, dann gibt's Final Cut Express für den ein bisschen fortgeschrittenen und dann kann man sich auch das teure Final Cut Pro kaufen, mit dem auch zum Beispiel Hollywood-Filme produziert werden. Mhm. Für PC, für Windows habe ich jetzt keine direkten Empfehlungen parat. Für Audio kann man sich da Audacity mal angucken, aber mich da in der Richtung Audio, in Richtung Programmen auf dem Windows nicht mehr so gut aus, wie ich das früher mal getan habe.
Okay. Alexandra, von deiner Seite her nochmal Fragen?
Du hast von der technischen Seite alles gefragt, was ich jetzt hätte wissen wollen. Mhm. Was mich interessieren würde, eben genau diese Geschichte, man möchte das so einigermaßen professionell angehen, das Thema, sagen wir mal, es geht erstmal nur um Audio-Podcasts, aber doch im, sag ich mal, gewerblichen Umfeld. Was ist deine Erfahrung? Weil die Community ist wahrscheinlich groß und wir erleben im Internet ja auch immer wieder, dass auch nicht so ganz freundlich mit Menschen umgegangen wird. Also wie schnell ist in der Community rum, wenn es irgendwo in Anführungszeichen ein schlechtes oder eher missratenes Podcast gibt? Und also was siehst du in der Szene für Auswirkungen auf Podcaster, die vielleicht nicht ganz so saubere Sachen abliefern? Also wie wird da in der Internetwelt auch damit umgegangen?
Also in der Internetwelt, da kann man sagen, es ist eigentlich nichts nachtragen. Ist ja eine Episode verhauen, dann hat man halt zwei Zuschauer verloren, dann kommt die nächste Episode und man hat die nächsten zwei Zuschauer wieder dabei. Die Internetwelt ist in dem Sinne nicht nachtragend. Allerdings sieht es halt so aus, es kommt darauf an, was man quasi für einen Mist ins Netz stellt. Wenn man da bei so vor allem gewerblichen Podcasts, es muss was Besonderes sein. Wenn ihr in Podcast kommt und die ganze Zeit sagt, unser Produkt, heute noch kaufen. Und wenn Sie heute noch bestellen, kriegen Sie noch dieses weitere Produkt gratis dazu. Das schaut sich niemand an. Wenn es, wie gesagt, schon Einblicke in was man sonst nirgends bekommt, wenn man was Besonderes bekommt, dann ist sowas natürlich sehr beliebt.
Okay, also was ich verstanden habe, was ich vorhin schon verstanden habe, ist, dass man kein Hardselling über Podcast macht. Wo meine Frage eher hingegangen wäre, ist das Thema, dass man vielleicht inhaltlich sauber, aber vielleicht im Ausdruck halt noch unbeholfen halt wirkt, wie darauf reagiert wird. Aber was ich auch verstanden habe, ist, gut, dann verliert man halt ein oder zwei Zuhörer und macht es beim nächsten Mal besser und hofft, dass man einfach was dazu gewinnt. Also es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel auf Xing, wo es dann endlose Diskussionen in irgendwelchen Foren gibt, wo das dann übelst zerrissen wird, sondern ja, so wie ich dich verstanden habe, das ist dann eher, sag ich mal, nachsichtiger.
Ja, auf jeden Fall. Beim Audio-Podcasting ist eben sein einziges Mittel, sich auszudrücken, die Sprache, verbal. Man kann sich nicht anders ausdrücken. Da sollte man dann ausdrucksmäßig dann schon sicher sein und das beschreiben können, was man beschreiben will. Wenn man jetzt hier nicht mit Fremdwörtern aus dem Fremdwörterlexikon herkommt und ein Fremdwörterlexikon pro Ausgabe aufsagt, dann ist es natürlich nicht schlimm. Wir sind alle nur Menschen und wir können auch mit ganz normalen Ausdrücken umgehen und dann, wenn man auf einen Begriff nicht sofort kommt, dann auch das mal beschreiben. Das ist alles menschlich beim Podcasting. Da muss nicht alles so wie bei der Tagesschau sitzen und Punkt schon auf dem Teleprompter vorgeschrieben sein. Das ist alles ein bisschen menschlicher in der Podcast-Szene.
Mhm, okay. Ja, das war es jetzt von meiner Seite aus, wäre es das gewesen.
Wunderbar. Dann vielen herzlichen Dank nochmal. Ich melde mich später nochmal per E-Mail bei dir, Fips. Und jetzt aber erstmal ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du dich bereit erklärt hast, heute so viele Informationen über den Podcast zu geben, so viele nützliche und sehr brauchbare, umsetzbare Informationen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Unsere nächste Telco wird am 21. Januar stattfinden und das Thema am 21. Januar wird sein, dass die Teilnehmer, die dabei sind, wichtige Fragen zu ihrem Business zum in den Bereich Vertrieb und Marketing stellen können und wir im Team zusammen diese Fragen beantworten und vielleicht den einen oder anderen Tipp weitergeben können. Ja, dann wünsche ich eine gute Nacht zusammen. Gute Nacht auch Alexandra und bis zum nächsten Mal.